Wenn man die Bilder sieht von 1989, 90, auch jetzt in den Radiosendungen, in den Fernsehsendungen, Berichte noch einmal hört, Interviews hört, dann möchte man ausrufen, mir ging es jedenfalls so, Kinder, wie die Zeit vergeht. 30 Jahre. Meine Frau und ich, wir haben gestern Abend zusammengesessen und haben überlegt, wo waren wir eigentlich an dem Abend? Und uns ist es wahrscheinlich so gegangen, wie ganz vielen auch, dass wir entweder gar nicht mehr wissen, wo wir waren. Also ich weiß nicht, wo ich war. Ich war auf jeden Fall nicht zu Hause. Meine Frau wusste, sie war zu Hause, weil sie an dem Abend wieder einmal alleine die Kinder zu Bett bringen musste. Bundeskanzler Kohl, so haben wir in Erinnerungen der Geschichte gelernt, gehört, war in Polen und wurde komplett überrascht von den Ereignissen. Und so mancher war irgendwie, irgendwo, in einem Bericht gestern ging es dann auch noch darum, dass jemand sagte, wir saßen in Ost-Berlin in einer Kneipe und haben über dieses Land gelästert und haben uns wieder einmal ausgetauscht, was alles nicht geht und wie furchtbar alles ist. Und dann sind wir nach Hause gegangen, abends, nachdem sozusagen es spät geworden war, machen die Nachrichten an und haben erstaunt festgestellt, hier in Berlin ist die Mauer gefallen und wir saßen in der Kneipe und haben es nicht mitbekommen. Überrascht. Kinder, wie die Zeit vergeht. Vor 30 Jahren war mein Haar noch dunkel und voll. Vor 30 Jahren. Was war nicht alles vor 30 Jahren? Mancher unter uns war noch gar nicht geboren. Und wenn wir heute die Probleme angucken in unserem Land, dann entdecken wir, so schön das war. So, wie soll ich sagen, so berührt, fast so besoffen vor Freude. Wo ist das alles hin? Der nächste Tag kam, die Wochen kamen, die Freude hielt an, gar keine Frage. Aber irgendwann hat man auch gemerkt, man muss diese neue Freiheit, dieses neue Leben, dieses grenzenlos alles machen dürfen und können und rausbekommen, was tut mir jetzt gut? Was geht jetzt überhaupt noch? Das muss man lernen. Wir haben erlebt, wie sich dramatisch über Nacht eine Grenze auflöst und Unglaubliches an Freude freisetzt, weil die Grenze wegfällt. Es gibt aber auch darin sozusagen, wenn wir so genau hingucken, kleine Tragödien und große Tragödien. Es gibt auch dort in der Veränderung Dinge, die gelungen sind und manches eben auch, was nicht gelang. Aber eins ist mir aufgefallen im Anschauen dieser ganzen Bilder und dieser wunderbaren Erinnerung, was dort war. Diese Freiheit und diese neuen Möglichkeiten, dieses neue Leben bleibt nicht unverändert. Keiner bleibt wie vor 30 Jahren. Keiner ist auf der Mauer geblieben und so jung geblieben, eingefroren in dem Moment. Wer sich ein bisschen in der Literatur auskennt, kriegt das dann mit. So, man könnte sagen, verweile Augenblick, du bist so schön. Das alte Thema bei Goethes Faust. Man möchte es so gerne festhalten und es geht nicht. Man gewöhnt sich. Man muss wieder eintauchen in den Alltag. Es braucht wieder neu die Bewegung, den Alltag zu bewältigen, jetzt mit anderen, mit neuen, mit schönen oder weniger schönen Herausforderungen. Manche sind lustig, manche sind bedrängend. Manche haben ihren Arbeitsplatz verloren, haben dafür aber entdeckt, ich darf jetzt endlich dahin reisen, wo ich schon immer mal hin wollte. Wieder andere haben entdeckt, ich brauche nicht mehr diesen alten DDR-Käse essen, ich kann jetzt den Käse essen, der auch schmeckt oder von dem zumindest die Werbung sagt, dass er schmeckt. Es hat sich enorm verändert. Vieles hat sich verschoben. Und mir ist so aufgefallen, dass in unserem geistlichen Leben es ähnlich geht. Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Wie war das doch damals, als wir uns bekehrt haben, schön? Da waren wir noch jung. Da waren wir noch in der Jugend. Da gab es noch Freunde. Da gab es noch Kampf mit der Gemeindeleitung um Lieder. Darf man im Gottesdienst mit einer Elektrogitarre und mit Schlagzeug spielen oder ist das vom Teufel? Wir haben fast ein Jahrzehnt gebraucht, um die Frage zu beantworten, die heute gar keine mehr ist, aber damals, Kinder, wo ist die Zeit hin? Und wenn man sich bekehrt hat und wenn man mit Jesus unterwegs ist, merkt man, dass manches Alltag wird. Und weil es Alltag wird, ist man an dieser Stelle auch in der Gefahr, dass man müde wird. Das ist nichts Schlimmes. Es geht jedem so. Aber die Frage ist, ob wir an dieser Stelle uns dann noch einmal neu daran erinnern, wie war denn das vor 30 Jahren? Heute tun wir ja manchmal so oder haben wir den Eindruck in den Berichterstattungen, dass eigentlich da nach der Wende für den Osten eigentlich nur alles wirklich schlechter geworden ist. Wenn man mit Menschen von drüben redet, muss man sagen, nein, das ist nicht so. Sie wissen sehr wohl die Freiheit zu schätzen. Sie wissen sehr wohl, dass das ein großer Zugewinn war. Wenngleich darin immer auch kleine, bedrängende, andere Veränderungen einhergehen. Manche Leute sind damals mit 54 arbeitslos geworden, obwohl sie Chemieingenieure waren. Und sie haben im Westen keine Arbeit bekommen, weil zeitgleich die gesamte Chemieindustrie bundesweit in eine granatenmäßige Krise kam. Eine Tragödie, hochqualifiziert. Und dann eigentlich arbeitslos. All das hat es gegeben. Es gibt Situationen auch im geistlichen Leben, wo man mit großer Hoffnung sich an Gott gewandt hat, wo man gehofft hat, Gott tut ein Wunder, wo man gehofft hat, entweder Gott heilt oder Gott schenkt mir meinen Traumberuf, Gott schenkt mir den Studienplatz oder Gott schenkt mir diesen lang ersehnten Arbeitsplatz. Und es hat sich nicht realisiert. Da kann man müde werden. Müde werden in der Begeisterung, müde werden in der Beziehung mit Gott, müde werden in der Bereitschaft und Begeisterung, sich in der Gemeinde zu engagieren, müde werden in der Bereitschaft, sich mit Gott auseinanderzusetzen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen im Hauskreis. Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Nicht nur als ein Vorbeigehen der Zeit, sondern auch im Rückblick so ein gewisses Wahrnehmen von Enttäuschungen, geplatzten Träumen, Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben oder ganz einfach Ermüdung, weil vieles eben doch so anstrengend geworden ist, gewesen ist, geblieben ist. Was macht man dann? Nun, zunächst einmal muss man sich, wie wir auch vor 30 Jahren Fall der Mauer, daran erinnern, vor 30, 40, 25, 16, 4, 7 Jahren, wann bist du zum Glauben gekommen? Was war da? Da war die Wende, deine ganz persönliche Wende. Da hast du Jesus kennengelernt. Da hast du dein Leben ihm gegeben und hast erlebt und erfahren, welche Freude, welches Glück, welche Veränderungen in dein Leben, in deinem Alltag eingekehrt sind. Da war Freude und Begeisterung, da war Leichtigkeit, da war Hoffnung, da war Traum. Da hat man den Eindruck, es geht jetzt nur vorwärts, das tut es auch, und es geht nur aufwärts, das tut es nicht immer. Vorwärts geht es immer, die Zeit geht, die Zeit vergeht. Aber dann, was kommt dann? Ich möchte heute mit dem Wort aus dem Hebräer den Gedanken aufgreifen, wir sind berufen zum Wachsen. Wir sind von Gott gerufen und eingeladen in die Nachfolge. Das ist grundsätzlich eine Berufung in einen kontinuierlichen Veränderungsprozess. Wir sind zum Wachsen berufen. Wir sind von Gott herausgerufen, in die Beziehung zu ihm, ihm zu folgen. Und im Zuge dessen sind wir gerufen und aufgerufen, mit ihm unterwegs zu sein, in einer Art steten Veränderung. Nun ist Wachsen nicht immer, jeden Tag neu fällt irgendeine Mauer. Berufen zum Wachsen bedeutet, dass manches von dem, was in mir liegt, sich nun entfalten soll. Dass Wesenszüge, die ich von Gott geschenkt bekommen habe, gereinigt werden und entfaltet werden, ihm zur Ehre. Berufen bedeutet, Gott geht an meiner Wirklichkeit nicht vorbei, sondern er nimmt meine Wirklichkeit in seine Hand und möchte nun, dass mit seiner Hilfe durch seinen Geist Dinge sich in meinem Leben ändern, ausformen, blühen oder eben, wie soll ich sagen, wachsen, reifen, wurzeln, dass wir im Alltag des Lebens den Anfeindungen und Anforderungen des Lebens standhalten können. Deshalb schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes am Ende seines Briefes, einem der längsten überhaupt, schreibt er so als Zusammenfassung seiner vielen Gedanken, die er entfaltet hat, ganz prägnant so 3, 4 Sätze, die ich so als eine Bündelung empfinde und vielleicht ein klein wenig aufblättern möchte. Erster Gedanke ist, wenn du lange oder auch kürzere, wie auch immer, Zeit mit Gott unterwegs bist und du bist müde geworden, du hast irgendwo entweder die Richtung verloren oder bist einfach nur müde. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Muss ich heute zur Schule? Muss ich heute zur Arbeit? Muss ich heute aufstehen? Die Antwort vom Schreiber des Hebräerbriefes, was sich dort ändern könnte und kann, ist einfach. Darum richtet die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahnen mit euren Füßen, damit was lahm ist, sich nicht ausrenke, sondern geheilt werde. Die Antwort auf Ermüdung, die Antwort auf Resignation wäre hier mit anderen Worten: Fang wieder an zu beten. Richte deine erschlafften Hände wieder auf. Wir würden vielleicht von unserer deutschen Gebetshaltung sagen: Falte deine entfalteten Hände, wenn die Hände so auseinandergerutscht sind, falte deine Hände neu. Oder richte deine Hände neu auf und öffne sie vor Gott. Ein Bild für: Fang wieder an zu beten. Such wieder den Dialog mit Gott. Bleib nicht ohne Sprache. Worüber kann und soll man mit Gott reden, wenn man müde ist? Wenn man eigentlich so den inneren Eindruck hat, man ist abgelöscht. Man ist sozusagen kraftlos, sprachlos, ideenlos. Was soll man da sagen? Also wenn wir nicht in einer, sage ich mal, relativ weit fortgeschrittenen Sprachlosigkeit sind, auch andere Art, dass wir an unserem normalen Leben nicht mehr so richtig teilnehmen können, dann sind wir schon sehr, sehr weit drüber. Aber das ist nicht unsere Situation. Unsere Situation ist oft, dass wir einfach nur müde sind. Zusammengefasst: Ich habe keine Lust mehr zu beten. Ich habe auch keine Lust mehr, Bibel zu lesen. Ich weiß gar nicht, was das soll, weil ich lese und ich verstehe es nicht. Ich bete und ich habe den Eindruck, es macht Pong und es kommt von der Decke zurück. Wozu also? Meine Erfahrung ist die, dass ich uns einladen möchte, an dieser Stelle das Gespräch mit Gott zu suchen, und zwar genau über diesen Punkt. Fang an, mit Gott darüber zu reden: Vater im Himmel, by the way, übrigens, ich habe den Eindruck, mein Reden mit dir macht so gerade gar keinen Sinn. Immer wenn ich das Gespräch mit dir suche, habe ich den Eindruck, es macht Pong und die ganzen Worte fallen von der Decke auf mich nur zurück. Das finde ich total unbefriedigend. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe den Eindruck, ich dringe nicht durch. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Kannst du mit mir darüber reden? Ich würde gerne wieder mit dir reden. Ich würde gerne wieder mit dir sozusagen in einen Dialog kommen, sodass mein Herz versteht, was du sagst. Kannst du mir helfen? Oder kannst du bitte wieder mir selber durch deinen Geist in meinem Herzen so viel Glauben und Freude anzünden, dass es nicht so eine mühselige Arbeit wird, den Dialog mit dir aufzunehmen? Das wäre mir schon eine echte Hilfe. Und ich glaube, wenn wir anfangen, über diesen Teil unserer Befindlichkeit in unserem Herzen mit Gott zu reden, wenn wir ehrlich sind und ihm diese Dinge entfalten, darlegen und beschreiben, wird Gott nicht stumm bleiben. Nun kann ich sagen, gut, ich habe es gerade gesagt, ich sage jetzt Amen und dann höre ich, nichts hat sich getan, also. Nein, so geht das natürlich nicht. Ich habe festgestellt, dass wenn ich angefangen habe, sehr ehrlich und aufrichtig mein Herz vor ihm zu entfalten und zu sagen, wie es mir geht in mir selbst und wie es mir geht mit Reden mit ihm im Gebet und wie es mir geht beim Lesen der Schrift. Ich habe eigentlich immer erfahren, dass aus diesem Gebet eigentümlicherweise ich anders rausgekommen bin, als ich reingegangen bin. Bis hin, dass wenn man denn so nach seinem ersten frustrierten Entfalten des Herzens, ich habe keine Lust mehr mit dir zu reden und zu beten und dann die Bibel greift und anfängt zu lesen, man erstaunlich entdeckt, wieso leuchten plötzlich die Worte. Wieso gibt es da so ein, zwei Sätze, die mich aufmerksam sein lassen? Wieso gibt es da plötzlich etwas, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht und meine Achtsamkeit erregt? Der Schreiber des Hebräerbriefes weiß darum. Er schreibt an eine Gemeinde, die, so vermutet man, in der dritten oder vierten Generation ist, also die typischen Ermüdungserscheinungen hat. Man hat sich gewöhnt. Man hat sozusagen eine christliche Tradition ausgeprägt, so sehr, dass selbst im 6. Kapitel der Schreiber die Gemeinde sozusagen ermutigt und sagt, ihr habt es wieder nötig, dass man euch die ganzen Anfänge des Glaubens lehrt. Ihr habt die ganzen Grundlagen des Glaubens mittlerweile vergessen. So lange sind sie schon unterwegs. Man macht es so. Und hier hinten dann einfach die Empfehlung, richtet eure erschlafften Hände wieder auf. Fangt wieder an zu beten und macht mit euren Füßen gerade Bahn. Das bedeutet, wenn man den Eindruck hat, man ist lahm, man kommt in so eine Schonungshaltung, man zieht das Bein nach, man setzt sich lieber nur hin. Die Empfehlung aller Orthopäden wäre, nein, halten Sie Ihre ganzen Gelenke beweglich. Auch wenn es weh tut, halten Sie Ihre Gelenke beweglich. Hier auch, macht mit euren Füßen gerade Bahnen, lebt und tut geistliche Schritte, bleibt dabei. Bleibt nicht stehen, geht nicht in eine Ausweichhaltung, sondern geht und macht gerade Bahnen, lauft in eurem geistlichen Leben, bleibt dran. Bleibt dran. Wir singen manchmal solche Lieder, auch wenn ich gleich nichts fühle. Ja? Von deiner Macht. Auch wenn ich das nicht unmittelbar dieses Gefühl habe, wie damals auf der Mauer, als wir, oh, wir haben auch auf der Mauer jeden umarmt oder so, das haben vielleicht auch Leute so erlebt. Und wo man heute sagt, nee, heute, ich weiß auch nicht, heute lasse ich mich gar nicht mehr so gern umarmen. Gut, nun ist man noch 30 Jahre älter, wer weiß, was man im Rücken hat. Man hat Rücken, da ist man vorsichtig. Aber vielleicht will man das auch vom Herzen nicht, weil man kann die Freude ja auch nicht konservieren. Der Schreiber ist nüchtern genug zu sagen, nein, macht einfach an dieser Stelle weiter. Fang wieder an zu beten. Rede mit Gott über deine Enttäuschung. Rede mit Gott über deine Frustration. Wir sind zum Wachsen berufen. Das bedeutet, ich bleibe mit ihm verbunden. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er gebraucht dieses Wort im Zusammenhang mit dem Bild von dem Weinstock und der Rebe. Dort, wo wir verbunden bleiben mit Jesus Christus, unserem Herrn, dort, wo wir im Gespräch bleiben mit ihm über uns, wie es uns geht, bleiben wir angeschlossen an dem Zustrom seiner Kraft. Bleiben wir angeschlossen an den Zustrom seines Geistes, dass ich in unserem Leben etwas verändern und bewegen kann. Dazu will ich uns einladen. Dass wir müde werden, ist nicht schlimm. Dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, ist menschlich. Dass wir sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, ist Ausdruck unserer langen Reise oder unserer Enttäuschung oder die Summe unserer nicht erhörten Gebete, wie immer wir es nehmen wollen. Aber die Heilung dieses Schadens, die Heilung und Veränderung, der Impuls, der wirklich den Unterschied macht, um da rauszukommen, ist, fang trotzdem wieder an, mit ihm zu reden. Rede mit ihm über das, was dich müde gemacht hat. Rede mit ihm über das, was in deinen Augen sinnlos ist. Rede mit ihm darüber. Und er wird dir antworten, in dein Herz hinein. Manchmal, ganz ehrlich, manchmal braucht es natürlich dann auch so ein Momentum am Abend, wo man sich überlegt, hey, was war jetzt heute? Ich hatte die Woche für mich so morgen gesagt, ich würde mich heute über so ein paar positive Impulse freuen, und zwar solche, die ich auch am Abend erinnere, wo ich sagen kann, die habe ich auch echt gemerkt. Und an diesem Tag war es dann so, am Abend, als ich rückblickte, gab es so 2, 3 Begegnungen mit Menschen, die waren freundlich, die waren überraschend, die waren anders als sonst. Und wo ich gemerkt habe, hey, da passiert was, ja. Da hat es genau diese Begegnungen gegeben am Telefon, dass man, obwohl man nur so was Sachliches wollte, ein Schwätzle gehalten hat von ein paar Minuten und beide sich lachend am Ende des Telefonats eine gute Zeit und einen guten Tag gewünscht haben. Ja, dachte ich, schön. Und so gab es 2, 3 Begegnungen am Tag und dann habe ich gemerkt, dieser Wunsch vor Gott, ich hätte heute gerne mal einen Tag, wo so positive Begegnungen drin liegen, hat sich ereignet. Ich habe es nur nicht geplant, aber es hat sich ereignet. Und hat in Summe dazu geführt, dass es in mir eine Ermutigung gab, ein Augenzwinkern Gottes derart, dass er mir deutlich gemacht hat, ich höre dich, ich verstehe dich und ich weiß, wie es dir geht. Und ich bin nicht weg. Ich bin an deiner Seite und ich höre dir zu. Und ich gehe mit dir mit. Ich bin in dieser Situation, wo du müde bist oder abgeschlagen oder einfach nur frustriert. Ich gehe mit. Ich bin da. Und ich habe ein Wort für dich oder eine Begegnung, die dich ermutigt. 2. Gedanke. Trachtet nach Frieden mit allen und trachtet nach Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wir sind berufen zum Wachsen, weil Gott uns aus dem Reich des Finsteren hineinversetzt hat in das Reich des Lichtes seines Sohnes. Steht im Kolosserbrief, Kapitel 1. Er hat uns sozusagen aus der Finsternis hineingenommen, in das Reich seines Lichts. Er hat uns aus der Verstrickung und der Macht der ganzen irdischen Existenz mit der ganzen Verworfenheit von Schuld und ewigem Gericht herausgerissen durch den Glauben an Jesus Christus und uns gerechtfertigt, so schreibt Paulus an die Römer. Und wir sind auf Glauben vor Gott akzeptabel. Wir sind neu geboren. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind gerechtfertigt. Und nun sollen wir wachsen. Wir sind neu geboren. Und nun sollen wir wachsen. Wir sollen nicht sein wie Kinder, wie Menschen, die sich entscheiden, so klein zu bleiben, wie sie nun mal gerade sind. So wie in der Blechtrommel, wo sich der Protagonist entscheidet, nicht mehr zu wachsen, klein zu bleiben. Wir sollen wachsen, wir sollen uns entwickeln, wir sollen reifen. Kinder, wo ist die Zeit geblieben? Das sagt man beispielsweise, wenn man die Bilder seiner Kinder anguckt. Ich habe gerade gerechnet, vor 30 Jahren, wer von unseren 4 war geboren? Wer war schon da? Wer kam noch später? Vor 30 Jahren, was für eine Zeit. Wir sollen wachsen. Was ist aus diesen Mädels geworden, die damals noch mit Puppen spielten? Was ist aus diesen Mädels geworden, die später geboren wurde und heute studiert und fast fertig ist? Kinder, wo ist die Zeit hin? Und wir würden uns ärgern, wir würden sagen, das ist ja nicht normal, das ist ja nicht in Ordnung, wenn Kinder nach 30 Jahren immer noch so klein wären, wie an dem Tag, wo sie geboren wären. Aber wir haben es nötig, auf dem Weg des Wachsens und Reifens immer uns auch neu zu vergewissern, in welche Richtung geht es denn? Was sind denn so Eckdaten für das Leben und Reifen? Worauf müssen wir denn achten, wenn wir sagen, wir sind berufen zum Wachsen? Wir sind berufen zum Reifen. Wir sind gerufen zur Veränderung. Ein Hinweis ist, dass es darum geht, dass wir nach Frieden trachten. Wir finden immer ja schon dann alles friedlich, wenn wir sagen können, ich habe nichts gegen den anderen. Aber ich habe auch nichts für ihn. Und so umschreiben wir galant einen abgrundtiefen Zustand der Gleichgültigkeit. Trachtet nach Frieden heißt, bemüht euch um geklärte Beziehungen. Trachtet nach Frieden heißt, überwindet das, was trennt. So wie vor 30 Jahren die Mauer überwunden wurde. Trachtet nach Frieden, sucht das, was euch miteinander verbindet, über alle Unterschiedlichkeit hinweg. Das heißt ja nicht so, dass nur weil wir Frieden haben, wir alle über einen Kamm geschoren sind und alle die gleiche Hose tragen und das gleiche Aussehen haben und die gleiche Frisur. Und ist ja nicht so. Trachtet nach Frieden. Und wir haben es nötig, nach Frieden zu trachten, weil eben jeder verschieden ist und weil in der Regel Verschiedenheit und Andersartigkeit uns immer in Frage stellt. Wenn jemand etwas anders macht, als ich es gewohnt bin, ist das erstmal verdächtig. Ich weiß zwar nicht warum, aber so denken wir oft. Wieso macht er das so? Muss man das nicht anders machen? Ja, wenn ich meinen Maßstab und so wie ich es gelernt habe, anlege schon, aber vielleicht hat er es ganz anders gelernt und macht es auch entsprechend anders. Wir kriegen jetzt manchmal noch mit in Deutschland, dass wir so vom Sprachgebrauch merken, woher jemand kommt. Wenn man sich beispielsweise in Süddeutschland begrüßt, sagt man Servus oder Grüß Gott. In Norddeutschland Moin. Tag auch, ja, im Erzgebirge Glück auf, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Begrüßungen, unterschiedliche Worte. Wir reden von einer Dose Bier im Osten, als mein Bruder damals zu uns kam, redete er von einer Büchse Bier. Ich sagte, Büchse, wir kennen so Gemüse, also Essensbüchsen, ja, so eine Büchse Ravioli, aber, oder Büchse war. Ja, oder ein Broiler. Was ist ein Broiler? Kein Mensch kennt hier einen Broiler. Ja? Wir wissen natürlich, wenn man jetzt so weltgewandt ist, es handelt sich um ein leckeres, gebräuntes, knuspriges Hähnchen. Aber ansonsten habe ich gedacht, Broiler? Broiler, das ist ein Falschbuch, das heißt Spoiler, aber nicht Broiler. Ja. Klingt so ähnlich. Trachtet nach dem Frieden bedeutet, wir werden immer wieder konfrontiert mit Situationen, in denen uns Unterschiedlichkeit schmerzlich bewusst ist. Bemüht euch, Brücken zu bauen. Bemüht euch, den anderen zu verstehen. Trachtet nach Frieden. Es kann sein, dass das nicht immer gelingt. Es kann sein, dass der andere das nicht schätzt. Es kann schon sein. Aber Gott möchte, dass wir wachsen und dazu gehört, dass unsere Gesinnung orientiert ist, Brücken zu bauen und Frieden zu stiften. Möglichst alles zu unterlassen, was Konfrontation bedeutet, Eskalation oder Unfrieden und Trennung. Und dann heißt es, und trachtet nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Heiligung bedeutet die Aufforderung Gottes an uns, heilig zu werden, wie er heilig ist. Das ist so die, ne, das ist der Satz, wo ich denke, okay, schaffe ich nie. Heiligung bedeutet aber unterwegs sein mit Gott, mit den Gaben und Möglichkeiten, mit der Geschichte, die zu mir gehört, an ihm und bei ihm zu bleiben und das, was ich bin und wer ich bin, an ihm und in seiner Nähe zu lassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, so haben wir im Neuen Testament gelesen, in den Evangelien, so sagt es uns Jesus, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzem Gemüt und mit ganzer Kraft. Ich habe früher immer gedacht, das sind 400%. Das ist Quatsch. Es gibt nur 100, es gibt dich nur einmal, es gibt nicht vier von dir. Es gibt nur einen, der so ist wie du. Und zu dir gehört Herz, Gemüt, Kraft und Verstand. Und das, was zu dir gehört, das soll an die Seite Gottes kommen. Das soll im Gespräch mit Gott sein und im Gespräch mit Gott bleiben. Und wenn ich an und bei Gott bleibe, werde ich reifen, werde ich wachsen. Heiligung heißt, bleib in der Nähe bei dem, der heilig ist. Bleib in der Nähe bei dem, der dir sagt, was für dein Leben und deine Seele gut ist. Bleib in der Nähe bei dem, der dich ermutigt und ermuntert. Bleib in der Nähe bei dem, der dich warnt und der dir sagt, was gut ist für dich. Der Wochenspruch heißt in dieser Woche, es ist dir gesagt, Mensch, was gut für dich ist. Gottes Wort halten, demütig sein vor deinem Gott und Liebe üben. Demütig sein bedeutet, bleib in der Haltung, Gott zu dienen. Ist nicht klein, ist nicht irgendwie schlecht fühlen. Bleib in der Haltung, dass dein Leben in der Hand Gottes dazu gebraucht wird. Freundlichkeit, lasst eure Freundlichkeit kund werden vor den Menschen. Philipperbrief. Wir sind schon gut unterwegs, wenn wir Gottes Liebe und Gottes Freundlichkeit in diese Welt tragen. Wir fragen aber heute oft, weil das so Zeitgeist ist, was habe ich davon? Ja, manchmal nichts. Aber ich habe an der anderen Seite Gott sozusagen Recht gegeben in meinem Leben. Freundlichkeit von ihm empfangen und Freundlichkeit weitergegeben. Ob der andere dabei sofort auch freundlich wird, weiß ich nicht. Ich habe nur festgestellt, wenn immer man versucht, freundlich zu sein, heute in dieser Zeit, man fällt mittlerweile auf. Wenn man Menschen anlächelt, ein gutes Wort sagt. Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das bedeutet, dass wir uns schon auch Mühe geben und unser Augenmerk auf das richten, was in unserem Leben nicht so in Ordnung ist. Und wo wir sagen müssen, wenn wir ehrlich sind vor Gott, Herr, das ist eigentlich etwas, was das gefällt dir nicht, ich muss ehrlich sein. Kann man übrigens auch wieder mit ihm drüber reden, kann man ein Gebet draus machen. Wenn wir zu Buß- und Bettag zusammenkommen, geht es darum, dass wir uns eben auch ein wenig selbst, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, in dem Spiegel Gottes anschauen und überlegen, was sehen wir da? Was von dem, was wir sehen, müsste unter das Kreuz Vergebung von Gott empfangen? Was müssten wir vielleicht auch formulieren als, Herr, da sind wir hinter dem zurückgeblieben, was zu dir gehört. Da sind wir schuldig geworden. Aneinander, voreinander, miteinander. Und dann das Letzte. Habt Acht, dass keiner die Gnade Gottes versäume. Wir haben vorhin gesungen, von deiner Gnade kriege ich nie genug. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer des Liedes weiß, was er da getextet hat. Gnade braucht man, wenn man vollkommen an irgendeiner Stelle so Mist gebaut hat, dass man eigentlich richtig fett Strafe verdient. Ich kriege von deiner Gnade nie genug. Dann denke ich mir immer, okay, wie bin ich denn in meinem Leben unterwegs? Dass ich, Gnade bedeutet, ich habe eigentlich ganz was anderes verdient. Und ich brauche Vergebung von Gott, Gnade und Erbarmen, damit meine Schuld abgewaschen wird, vergeben wird. Die größte Gnade hat Gott mir geschenkt in Christus Jesus, dass er mich erlöst hat, aus der Verworfenheit des Todes hineingerettet hat in das Reich seines Lichts. Und hier nun die Aufforderung, habt Acht, dass keiner die Gnade Gottes versäume. Habt Acht, schaut genau hin, dass das Angebot der Gnade und Vergebung von euch nicht leichtfertig über den Haufen geworfen wird, weil ihr den Eindruck habt, das ist die andere Gefährdung, dass ihr den Eindruck habt, ich bin jetzt erlöst, ich muss mich da nicht mehr kümmern. Bleibt wach. Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die im Lichte Gottes gesehen vor ihm nicht bestehen können? Wenn wir dort einsteigen, in diese Beobachtung, dass wir mit Gott reden, dass wir unterwegs sind in einer Gesinnung der Brückenbauer zum Frieden, dass wir uns mühen, an der Seite Gottes mit seinem Wort durch seinen Geist zu lernen und zu lesen, was uns gut tut und was seinem Willen entspricht, werden wir das eine oder andere Mal oder das eine ums andere Mal sicherlich auch entdecken, Herr, hey, das war nicht in Ordnung von mir. Ich brauche deine Vergebung. Du weißt, wie ich es meine. Und dann bitten wir Gott um Vergebung und Gnade. Und dann heißt es am Ende auf diese Art und Weise, weil wir in dieser Haltung so leben, werden wir wachsen. Wir werden gedeihen an der Seite Gottes, unter seinem Segen. Wenn wir unser Herz weich halten vor ihm und mit ihm unterwegs sind, werden wir an dieser Stelle erleben und erfahren, dass Gott uns von A nach B bringt, dass andere Themen in unser Leben kommen. Wir werden entdecken, dass in unserem Leben eine Freude neu sich Bahn bricht, dass wir ihn kennen und dass er in unserem Alltag erlebbar und erfahrbar ist. Ich glaube manchmal, dass wir in unserem Leben so abgelöscht werden und so müde werden, ist, weil wir so wenig vielleicht auch über das, was Gott in unserem Leben tut, miteinander austauschen. Dass jeder so in sich und bei sich und für sich bleibt. Aber Gott möchte, dass wir wachsen in der Gemeinschaft, miteinander, in der Herausforderung unserer Unterschiedlichkeit und unter der Leitung seines Geistes an seiner Seite mit seinem Wort. Ich lade uns ein, das in den Blick neu zu nehmen und möchte euch damit ermutigen, dass wir müde geworden sind, ist nicht schlimm. Dass wir sozusagen das Beten uns so schwer fällt, ist nicht schlimm. Dass wir das eine oder andere Mal übers Ziel hinausgeschossen sind, ist nicht schlimm. Dass wir es unterlassen haben, vielleicht Brücken zu bauen, wo wir sie hätten bauen können, ist am Ende nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn wir uns damit nur abfinden, wenn wir liegen bleiben, wenn wir nicht aufstehen, wenn wir nicht neu Mut gewinnen, uns an den zu wenden, der Gnade hat und Liebe hat und der den Unterschied macht und der uns einlädt, an seiner Seite zu leben und von ihm Kraft zu empfangen. Und weil er so gut ist und weil er uns so liebt, lädt er uns ein. Richte deine Hände wieder auf, fang wieder an zu beten. Fang wieder an, bleib nicht stumm. Mach Schritte auf den anderen zu, wage Schritte des Friedens. Bleib an meiner Seite, geh nicht von mir weg. Bleib in der Nähe des Heiligen, damit auch du heilig wirst, weil er mit dir redet. Und denk daran, Gott ist ein Gott der Gnade und Liebe, der dich gerne annimmt, dir gerne verzeiht und deine Füße wieder aufrichtet und dich stärkt, damit du weitergehen kannst in der Nachfolge. Amen.